Ich würde sagen, das ist der wichtigste Punkt mit den Risikovoranfragen. Ich glaube, sonst als Tipp für den allgemeinen Makler wäre einfach noch der, dass man die richtige Rentenhöhe versichert. Dass man keine Angst hat, auch wirklich eine hohe BU-Summe zu versichern und einen Kunden zu platzieren. Mhm. Denn meine Erfahrung ist wirklich die, dass der Kunde absolut bereit ist, das zu bezahlen und die Summe zu versichern. Weil der Kunde will ja seinen Bedarf, seine Ausgaben abdecken. Und wenn dann am Ende steht, wir brauchen 3.500 Euro BU-Rente und du hast es dem Kunden sauber erklärt, und das ist meine Erfahrung auch die, dass die das ohne Probleme abschließen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast Next Gen. Wie immer mit eurem Lieblingsschwaben am Mikrofon, das bin ich, Benedikt Aaron Deutsch. Heute bei mir zu Gast kein Schwabe, sondern von der schlechten Seite aus Baden-Württemberg. Jonas Dutt, ich glaube live aus Mannheim, oder?
Live aus Mannheim, genau. Aber das mit dem Nicht-Schwaben stimmt gar nicht. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Heilbronn. Also bin erst zum Studium nach Mannheim und seitdem eben dort geblieben.
Okay, dann kann ich es noch viel weniger verstehen, weil du dich ja bewusst dafür entschieden hast.
Das hat mir im Studium ganz gut gepasst damals.
Ja, ich verstehe es. Jonas, ich finde dich trotzdem knorke, daher schön, dass du heute hier bist.
Freut mich dabei zu sein. Ich freue mich auf die Aufnahme.
Wir gehen gleich ein bisschen tiefer in die Thematik rein, wer du bist, was du kannst. Davor wie immer aber 5 schnelle Fragen. Und ich werde heute eins probieren. Grüße gehen raus an den lieben Patrick Hamacher. Ich versuche heute das ganze Interview über zu lächeln.
Schauen wir mal, wie du dich schlägst.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, es ist einfach immer wichtig zu wissen, dass ich konzentriert bin und deswegen manchmal vergesse zu lachen, es aber überhaupt nicht böse oder desinteressiert gemeint ist. Haken dran. Was ist das Prolligste an deiner Wohnung?
Das Prolligste an meiner Wohnung? Ich würde sagen, der 49 Zoll Curved Monitor.
Zum Fernseher gucken oder zum Arbeiten?
Zum Arbeiten. Ist vielleicht ein bisschen Overkill, weil wir sind im September in ein neues Büro gezogen und ich hatte mir da diesen 49 Zoll Monitor bestellt. Irgendwas hat aber bei der Bestellung nicht richtig funktioniert. Ich habe eine Fehlermeldung bekommen, habe ihn dann nochmal bestellt und auf einmal hatte ich 2 von denen hier stehen.
Ah ja, gut.
Und habe mich dann entschieden, statt ihn zurückzuschicken, nehme ich einfach einen fürs Homeoffice und einen fürs normale Büro und deswegen ist der jetzt wahrscheinlich etwas Overkill, den ich zu Hause habe.
Ich glaube, ich habe hier aber 35. Und das Ding ist schon riesig.
Also wenn curved, dann wahrscheinlich 34, ja, das ist da die okay. Standardgröße.
Dann das.
Aber ich würde auch nicht mehr zurück wollen. Also ich habe mit der Regel immer einmal so ein 16:9 Bildschirm in der Mitte, den kann ich dann auch teilen, weil es die gleiche Auflösung ist wie die normalen Laptops beim Kunden. Und links und rechts jeweils nochmal so ein schmales Feld, meistens einmal mit Mail und einmal mit der KI meines Vertrauens.
Krass. Was kostet so ein Ding?
900.000, irgendwas in der Richtung.
Also 900 bis 1000 und nicht 900.000.
Ja. Genau, knapp 1000 Euro.
Passt. Was ist die längste Strecke, die du jemals in einem Reisebus gefahren bist?
In einem Reisebus?
Bei mir war es Lorette de Mar, 24 Stunden, völliger Abfuck.
Ich glaube, knapp 24 Stunden habe ich tatsächlich auch. Wir sind nach London gefahren. Damals in der Schule, wir hatten unsere Studienfahrt in London und ich weiß nicht, warum wir nicht geflogen sind, aber wir sind dann wirklich von Heilbronn aus über, ich glaube, was das? Belgien, Niederlande, Frankreich und dann von Frankreich mit dem Bus auf ein Schiff, um dann nach England rüber und von dort aus dann mit dem Bus wieder weiter. Also das war wirklich verrückt.
Ja, kann ich was dazu erzählen? Wir hatten Studienfahrt 12. Klasse. Ich war 4 Wochen davor in Berlin und da ist mein Ausweis abhanden gekommen. Ich weiß nicht, ob geklaut oder ob ich ihn verloren habe. Auf jeden Fall hat die Polizei meinen Geldbeutel ohne Geld und ohne EC-Karten wiedergefunden, aber zumindest mit meinem Ausweis und ich glaube, meine Bibliothekskarte oder so war noch drin. Ich mich wahnsinnig gefreut, weil Ausweis zurück, kein Stress, um nach England zu kommen. Quasi mein Ausweis als nicht mehr gestohlen gemeldet. Ich wollte nach England einreisen, wurde von 3 Männern mit großen Maschinengewehren am Flughafen in London festgenommen und abgeführt, weil mein Ausweis zwar in Deutschland wieder freigegeben war, aber die Polizei in Berlin den auch bei Interpol Wahnsinn. Als gestohlen gemeldet hat. Und dann wurde ich als, ja, war ich da, 18-Jähriger, damals von der Polizei am Flughafen in London abgeführt, aufs deutsche Konsulat gebracht und musste da warten, bis bei mir im Heimatort das Bürgerbüro wieder offen hatte, dass die bestätigen können, dass ich bin, wer ich bin.
Wahnsinn. Wie lange hat das gebraucht? Also ging das dann wenigstens innerhalb von ein paar Stunden oder hat sich das echt gezogen?
Ehrlich, also es war am gleichen Tag erledigt. Aber ja. Ich kann ja nicht mehr sagen, ob es 2, 4 oder 8 Stunden ging. Meine Englischkenntnisse waren in der Sekunde auch einfach weg, da ich völlig überfordert mit der Situation war.
Wahnsinn. Ja, aber solche Geschichten bleiben hängen, absolut.
Absolut. Jonas, womit macht man dich, aber niemand anderen glücklich? Versicherungsbedingungen oder so kommt jetzt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht. Ich habe tatsächlich eher an irgendwas Privates gedacht. Wenn man mir jetzt sagt, Jonas, hast du Lust, eine Runde Schach zu spielen? Finde ich das total geil, aber ich glaube, 99% der Bevölkerung kannst du damit jagen.
Wenn du die Chess-App auf dem Handy hast,
ja.
Ich suche schon lange wieder einen Schachgegner.
Ja.
Damit haben wir ab sofort. Ich habe einen guten Kumpel, mit dem habe ich das 3, 4, 5 Jahre gespielt. Wir hatten immer so 3, 4 Spiele parallel und halt pro Zug immer, was sind das, 48 Stunden oder so Zeit.
Ah, okay, ja.
Und dann haben wir das quasi immer so, wenn es dann halt gerade ging, gezockt. Also, wir haben ein Date.
Ja, super gerne. Das sagst du jetzt auch nur, weil du gerade gehört hast, dass du mich damit glücklich machen kannst, Bene.
Nee, gar nicht, weil ich Bock habe. Weil ich finde, Schach gehört so zu den Sachen. Wenn du das mal wieder ein Vierteljahr oder so gezockt hast, Punkt A macht es deutlich mehr Spaß. Punkt B ist es Wahnsinn, wie du dein Hirn wieder ganz anders anstrengen kannst. Und ich finde auch die Fortschritte, die du wieder machst und wie du Sachen siehst und wie du halt nicht mehr 2 Züge vorausdenkst, sondern dann irgendwann wieder 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja gut, das übertreibt man mal nicht, aber du weißt, was ich meine, dieses sich wirklich zu überlegen, was mache ich und was sind die Konsequenzen. Ich habe da Bock drauf. Lass machen.
Absolut, ja. Es ist halt auch verglichen, glaube ich, mit ganz vielen anderen Spielen so, dass es einfach komplett frei von Glück oder Zufall ist. Es ist rein rational, es geht wirklich nur um Skill. Du kannst kein Glück haben in der Form. Und das ist ja doch nochmal ein ganz guter Ausgleich. Vor allem, also ich selbst habe in der Vergangenheit auch schon einige Turniere gespielt, auch Live-Turniere vor Ort.
Aber dann wird es wahrscheinlich bitter böse für mich, ich will es trotzdem probieren.
Aber das ist halt dahingehend bei diesen Live-Turnieren auch ganz cool, so als Digital Detox, weil du darfst nichts anhaben. Also die Apple Watch oder sowas muss alles ausgeschaltet im Rucksack sein, das Handy und so weiter, weil du ja sonst mittlerweile mit KI und Tools viel stärker wärst als jeder Mensch. Heißt, du bist auch gezwungen, da mal ein paar Stunden dran zu sitzen, ohne irgendwas anderes zu tun.
Boah, dann, wie ist das? Kontrolliert man dann, was für eine Brille du aufhast? Also weißt du es ja.
Ich glaube mittlerweile noch nicht, aber es kann schon sein, dass es in der Zukunft nochmal geprüft wird. Ich glaube nicht aktiv geprüft, zumindest ist nicht auf dem Amateurlevel. Aber klar, wenn es halt rauskommt, im Nachgang wahrscheinlich irgendwie Sperrungen oder Geldstrafen oder sonst was. Weil es wird ja auch richtig Kohle gespielt bei den Turnieren.
Absolut. Krank. Was war dein Lieblings?
Das ist eh so ein bisschen noch, glaube ich, eine Blackbox in Zukunft, was alles KI-technologisch noch möglich sein wird und wie man da überhaupt irgendwie die Kontrolle behält. Das ist eine Herausforderung.
Es wird vogelwild. Also weißt du, gerade sowas wie der Schachcomputer wird immer besser sein als jeder Mensch. Ich glaube, ist ja jetzt auch so, oder?
Also ich glaub, jetzt schon, absolut, ja.
Brutal. Was war als Kind dein Lieblings-Fantasy-Spiel?
Also wenn wir jetzt über Computerspiele reden, hatte ich so gut wie keins. Ich habe wirklich keine Computerspiele gespielt als Kind. Ich muss mir überlegen. Also ich weiß nicht, ob das als Fantasy-Spiel durchgeht. Ich habe als Kind immer Yu-Gi-Oh! Gezockt, diese Yu-Gi-Oh!-Karten. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Zählt. Ich glaube, Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel.
Die Geld, die ich da als Kind ausgegeben habe, das ist absurd.
Mit KI, ich glaube, geil, weil schon wirklich dieses Ding hier funktioniert und dann wirklich eine 3D-Animation rauskommt, wie in der Serie. Das wäre mein Traum.
Ja.
Das wäre geil.
Ja, total. Also ich glaube, das wird super spannend in Zukunft mit diesen virtuellen Realitäten, mit so einem Metaverse oder ähnlichem, was ja immer schon in, sage ich mal, in der Planung aktuell ist, weil du ja wirklich in diese ganzen Filmsets teilweise auch eintauchen kannst, wenn du so eine virtuelle Brille oder sowas aufhast. Das wird mit der Technologie nochmal besser. Und du kannst halt wirklich in Mittelerde, Hogwarts oder sonst wo sein. Das
geil.
Ich denke schon, dass wir uns dahin entwickeln.
100%. Letzte Frage, glaube ich. Bist du Zwischenspucker beim Zähneputzen?
Schlag, ich überleg mir gerade, wie du immer auf die Fragen kommst, ob du das der KI machen lässt oder ob du da wirklich überlegst, komm, was frage ich jetzt den Jonas? Nee, bin ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe gerade noch mal kurz drüber nachdenken müssen, aber nee.
Ich auch nicht. Das ist eine Wahnsinnsfrage, die finde ich gut. Ich glaube, die sollte man immer stellen.
Aber suchst du dir die selbst manuell raus und überlegst? Oder wie gehst du bei diesen 5 Fragen vor, Benne?
Ehrlicherweise gibt es eine Webseite, die heißt 5schnellefragen.de. Und da ist einfach der Generator da, wo du sagst, will ich die 5 neuesten oder 5 zufällige?
Eigentlich auch gut. Ich meine, das heißt ja immer, jede Aufgabe, die man mehr als einmal macht, soll man irgendwie automatisieren. würde ja auch keinen Sinn ergeben oder wäre sehr ineffizient, wenn du da jedes Mal eine halbe Stunde mit verbringst.
Absolut, absolut. Und daher, apropos halbe Stunde, ineffizient und ein weiteres Stichwort hast du mir nicht gegeben, aber Jonas, lass uns über dich reden. Lass uns über deine Aufgabe in der Branche reden, lass uns über deine Spezialisierung, über deine Aufgabe bei Königswege quatschen. Ich fange aber immer ganz gern mit was an, was man mir eigentlich gesagt hat, dass man auf gar keinen Fall machen soll. Quasi zum Gast sagen, stell dich mal in drei Sätzen vor. Daher, weil ich ja da immer gern gegen die Regeln bin, Jonas, stell dich mal bitte in drei Sätzen vor.
Okay, schauen wir mal, ob es genau drei werden. Also
Nummer eins ist weg.
Ich bin Jonas, 26 Jahre alt, bin seit 6 Jahren in der Finanzbranche und seit circa 2 bis 3 Jahren spezialisiert auf das Thema Biometrie, Arbeitskraftabsicherung. Und sowohl dort beratend tätig als Spezialist für dieses Thema, übernehme aber auch die Leitung für die Arbeitsgruppe Biometrie für den Vertrieb Königswege und ja, darf dort Leitfäden erstellen, Tarife vergleichen und schauen, wie wir einfach die Beratungsqualität für den gesamten Vertrieb höher halten können und auf ein gewisses Kundenniveau bringen.
Also, es waren jetzt 5 Sätze. Alle meine Fragen, die ich für den gesamten Podcast stellen wollte, sind beantwortet. Jonas, danke, dass du da warst.
Hat Spaß gemacht.
Wir packen deine Kontaktdaten in die Shownotes. Nein, natürlich nicht.
Machen wir so.
Du hast erzählt, dass du nach Mannheim zum Studieren bist. War da schon klar, dass du in der Finanzbranche landest oder hast du was ganz anderes studiert?
Es war nicht klar, dass ich in der Finanzbranche lande. Also ich bin generell jemand, mich interessieren unglaublich viele verschiedene Themen. Heißt, nach dem Abitur habe ich mir auch mal überlegt, okay, wo willst du dich ausrichten? Was macht dir Spaß? Ich hatte zum einen das Thema Jura irgendwie auf dem Schirm. Ich habe da gerade viele Suits geschaut und dachte, komm, wäre eigentlich ganz geil, so habe ich Spektor, Anwalt und so weiter. Ja. Ich hätte aber auch Physik, vor allem Astrophysik, enorm interessiert. So ein bisschen was ganz anderes, aber ich finde das unglaublich faszinierend, diese Themen darüber nachzudenken. Philosophie hatte ich irgendwo auf der Agenda, aber eben auch BWL, was es dann am Ende wurde, weil ich auch schon recht früh das Gefühl hatte, ich möchte was Eigenes machen. Selbstständigkeit, Unternehmertum. Und BWL ist dann natürlich eine gute Grundlage, da lernst du alle Disziplinen kennen, zumindest mal in Grundzügen und verbindest die dann im eigenen Unternehmen. Und man hält sich so ein bisschen die Türen offen. Deswegen war der Impuls, BWL dann zu machen, eher der, ich will in die Selbstständigkeit und ins Unternehmertum, weniger irgendwie ein konkretes Fach wie jetzt irgendwie Management, Beratung, Marketing, Finanzen oder ähnliches.
Verstanden. Kennst du die vielleicht beste Anwaltsserie all time, Boston Legal?
Nee, kenne ich nicht, noch nie gehört.
Ganz schön krank. Musst du.
Pitch mir die doch mal in 2 Sätzen, Benne.
Ja. 2 Sätze sind wieder schwierig. Boston Legal geht es um eine Anwaltskanzlei, wo alles, sag mal, auf maximale Satire ausgelegt ist. Also einer der Hauptdarsteller hat offiziell noch nie einen Gerichtsprozess verloren und sagt die ganze Zeit seinen Namen, wo sie sich A, nicht sicher sind, ob es quasi aus Grund von Arroganz ist oder Punkt B, weil er quasi an Demenz leidet und Angst hat, seinen Namen zu vergessen. Es ist überragend. Ich glaube, es ist Anfang der 2000er mit, boah, wie heißt denn der Hauptdarsteller? Das muss ich schon gucken. Weil der danach auch noch ein paar geile Rollen gespielt hat. James Spader, William Shatner sind da die Hauptdarsteller. Kennst du die zwei?
Okay. Kenne ich tatsächlich beide nicht, ne?
Boah, James Spader ist der Typ, der danach Raymond Reddington gespielt hat, hier in
Blacklist.
Danke.
Das kenne ich wiederum.
In Blacklist, das war, glaube ich, so seine erste große Rolle. Und William Shatner, das ist jetzt 100%, da kommt der irgendwo aus Raumschiff Enterprise, der war Captain Kirk, glaube ich.
Ah, doch, stimmt. Ich kenne nur diese Cameo in The Big Bang Theory.
Ja,
wo er dann immer, genau. Also sich selbst quasi spielt in The Big Bang Theory. Okay.
Genau, und jetzt hier, ich bin ja auf Wikipedia, da heißt, die Serie knüpft Stilistes an Kellys, das ist wahrscheinlich der Regisseur, ich hasse dieses Wort, und ist so ein bisschen wie Eddie McBeal, gesellschaftliche Themen innerhalb einer humorvoll gebrochenen Inszenierung zu behandeln. Obwohl die Serie nie ein großes Publikum erreichte, wurde sie wie bereits die Vorgänger einhellig lobend besprochen mit vielen Preisen bedacht. Musst du unbedingt mal angucken, ich lieb's. Könntest du dich,
also quasi dein Geheimtipp, so ein bisschen unterm Radar. Ich nehme es mal auf die Agenda. Ich schaue mir mal zumindest mal den Pilot an.
Überragend. Ja, ich habe mich früher totgelacht immer, weil das kam, als ich noch zur Schule ging, also das ist auch schon vor 20 Jahren, 15 Jahren. und es lief, glaube ich, immer so donnerstark 23:15 oder so. Wo du damals ja gar nicht wusstest, was du angucken kannst. Und da war ich immer froh, wenn das kam. Davor kam nämlich immer Adrian Monk. Weltklasse. Passt, ist immer ganz weit abgekommen, es tut mir leid. BWL, um sich aufs Unternehmertum vorzubereiten. Und wie ist dann das passiert, was ganz vielen passiert, wurde in Mannheim an der Uni quasi Werbung für die Finanzdienstleistung gemacht, wurde mit einem kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs geworben, oder wie bist du in unsere wunderbare Branche reingerutscht?
Ja, ein bisschen auf Umwegen, also nicht auf dem typischen Weg, aber schon so ein bisschen Strucki-mäßig. Also ich bin dann nach Mannheim, habe mich zuallererst mal nach Wohnungen umgeschaut oder WGs oder ähnlichem, habe mich da auch auf eine WG beworben von meinem dann späteren Mentor im Vertrieb, habe aber dann damals die Wohnung, das Zimmer, das ich bekommen hätte, ausgeschlagen und bin ins Studentenwohnheim, weil es deutlich günstiger war.
Ja.
Und so aus dem Nichts, ein Dreivierteljahr oder Jahr später, ruft mich diese Person, mein jetziger Mentor, an und sagt: Hey du Jonas, ich erinnere mich noch, du bist damals für BWL nach Mannheim gekommen. Wir sind am Expandieren, Finanzstartup. Wir suchen Trainees, die Bock haben auf ein Praktikum in den Semesterferien. Kennst du jemanden, der darauf Lust hätte? Also richtig, richtig harte Strucki-Akquise.
Geil.
Und ich habe natürlich dann direkt mich selbst beworben und gesagt: Ja klar, Finanzen interessiert mich, finde ich cool, Startup, bin ich dabei, ich schaue es mir mal an. Und bin dann wirklich damals im Sommer bei wirklich 30 Grad oder sowas im Anzug mit Krawatte ins Büro, hatte ein Vorstellungsgespräch, mein CV ausgedruckt dabei und der Rest hat so ein bisschen seinen Lauf genommen.
Auch geil, du so, ich kenne jetzt niemanden Fremden, aber ich selber könnte es ja machen. Und der Gegenüber denkt so, ja, genau das war das Ziel, Bruder.
genau das war das Ziel, genau.
Cool. Nein, es ist Wahnsinn, ich habe da größten Respekt davor und ich meine das jetzt maximal positiv, dass du wirklich die Eier als Vertriebler auch hast, zum sagen, ich rufe jetzt halt die Leute, die ich kenne, an und sag so, hey, komm auf die dunkle Seite der Macht. Ich finde das gut, finde ich stark. Und es war ja anscheinend, wenn du ihn heute noch quasi als, ich glaube, Mentor hast du gerade gesagt, genau, bezeichnest, ja, dass ja einfach auch Kompetenz und Führung dahinter war und es nicht nur quasi anhauen, umhauen, abhauen war.
Ja, absolut. Also das kann ich auch nach wie vor sehr, sehr positiv über meinen Mentor sagen, dass er einfach auch das lebt, was er den Kunden beibringt. Dass es nicht so viel scheinwenig sein ist, sondern dass er halt von Anfang an selbst viel investiert ist, mit Anfang, Mitte 30 halt selbst schon, ich glaube, 5 Wohnungen oder sowas privat hatte, die er vermietet hat.
Krass.
Wo ich halt auch sage, hey du, wenn ich mit Anfang, Mitte 30 an dem Punkt bin, dann geht es mir nicht ganz schlecht.
Fakt.
Und halt wirklich viel Substanz dahinter steckt. Er hat es auch die ersten Jahre selbst noch parallel zum Hauptjob gemacht, also Top-Hauptjob, 6-stelliges Gehalt aufwärts und hat parallel sich die Selbstständigkeit in der Finanzbranche aufgebaut, sodass nie auch der finanzielle Druck da war, jetzt den Kunden abzuschließen, sodass aber einfach auch nochmal mehr Qualität in die Beratung fließen kann und hat dann jetzt sukzessive selber den Schritt in die Vollzeit-Selbstständigkeit gewagt und ja, auch nach wie vor bis heute jemand, zu dem ich da in vielen Punkten auch aufblicken kann und noch einiges lernen kann, weniger jetzt natürlich fachlich, weil ich da meine Nische gefunden habe, aber unternehmerisch auf jeden Fall einiges mitnehmen darf.
Lass uns über deine Nische reden und lass mich kurz das Zitat, ich habe es immer nicht rausgeschrieben, was in deinem LinkedIn-Profil steht. Einkommen bedeutet Verantwortung. Was steckt dahinter, mein Lieber?
Ja, also Einkommen bedeutet Verantwortung, heißt das natürlich auch eine gewisse Rolle übernehmen musst, mit diesem Geld sinnvoll umzugehen. Wenn du jetzt natürlich als, sage ich mal, Einzelkämpfer tätig bist, gerade irgendwie aus dem Studium raus, keine Kids, keine Verpflichtung oder ähnliches, hast du vielleicht gefühlt nicht so viel Verantwortung,
mit aber es gibt natürlich auch viele. Du quasi wirklich ein Endkunde und nicht quasi den Einzelmakler, richtig?
Ach so, ja, genau, okay. Quasi ja. Als Einzelperson, als Endkunde, keine großen Verpflichtungen hast, dann bist du dir der Verantwortung vielleicht noch nicht so sehr bewusst, aber spätestens, wenn du dann mal einen Kredit für mehrere hunderttausend Euro aufnimmst oder Kinder hast oder ähnliches, dann kommt da eine ganze Menge auf einen zu. Und man kann da, glaube ich, mit einer guten Beratung da früh schon unterstützen, diesen ganzen Weg auch vorbereiten, dass man dieser Verantwortung dann auch gerecht wird.
Gehe ich 100% mit. Ich merke es ja selber, also ich war so schlau und habe mit Anfang 20 schon eine Risikolebensversicherung für mich gemacht, weil ich Punkt A noch fit war, Punkt B gedacht habe, falls ich irgendwann mal für jemand anderes verantwortlich bin, tun mir die 11 Euro, die das Ding jeden Monat kostet, auch heute schon nicht weh. Und es war im Nachgang eine gute Entscheidung, weil ich ja auch nie gewusst hätte, habe ich vielleicht doch mal irgendwas und kann gar nie wieder irgendwo eine Versicherung für die anderen abschließen. Ich habe letztens in LinkedIn einen Kommentar gelesen, das finde ich, es passt bei bei BU zum Beispiel auch ganz gut in dem Moment, wo du für jemand anderes noch Verantwortung hast. Wer keine Haftpflichtversicherung hat, ist asozial. Weil damit schützt du ja eigentlich nicht dich selber, sondern du sorgst dafür, dass jemand Drittem, den du einen Schaden zufügst, quasi vor deinen Fehlern gesaved ist. Und ich finde, so ein bisschen kann man das auch auf eine BU übertragen. Wer keine Arbeitskraftabsicherung hat, ist asozial. Asozial mag ich nicht, das Wort, weil es zu hart ist. Aber hat eben eine Verantwortung für Dritte und die Dritten sind eigentlich die, die am nächsten sind. Weil Frau oder Kinder.
Ja, absolut. Also ja, genau, du hast Verantwortung für diese Person. Viel hängt da wahrscheinlich auch an deinem Gehalt, an deinem Einkommen. Und deswegen sichern wir das Ganze ja auch ab. Selbst wenn du vielleicht noch keine Frau, Kids und ähnliches hast, wenn du selbst in finanzielle Nöte gerätst, dann gibt es ja wahrscheinlich auch Leute drumherum, vielleicht sind es Geschwister, Eltern, die dann dich vielleicht unterstützen wollen oder auch müssen. Mhm. Heißt, selbst dann hast du da irgendwo Konsequenzen, die mit einer Berufsunfähigkeit einhergehen würden.
Fakt, würde ich jetzt, glaube ich, für mich emotional weniger geltend machen. Also weißt du, wenn ich jetzt da sitze und sage, ich weiß nicht, ob ich eine BU will, ja, glaube ich, wäre Kinder, Familie nochmal ein Tick mehr, dass ich es mache als Geschwister, aber ich bin bei dir. Absolut, absolut fairer Punkt. Wenn du über Einkommensabsicherung redest, reden wir über BU? Reden wir über BU, Grundfähigkeit, Pflege, Tradicies? Oder was ist für dich Einkommensabsicherung?
In der Praxis ist es für mich meistens die BU und die Grundfähigkeitenversicherung. Das sind auch die beiden Produkte, die ich pauschal bei jedem Kunden anspreche, jedem Kunden zeige. Genau, die Dread Disease kommt ab und zu dann, sage ich mal, noch mit dazu. Das Thema Krankentagegeld reißt das ganze Thema natürlich noch irgendwo mit an. Aber ich glaube, das sind so die vier Bausteine, die ich damit spiele. Pflege in der Praxis nicht so sehr. Und Risikoleben hat natürlich in der Hinsicht mit Biometrie was zu tun, aber eben nicht mit dem Einkommensschutz.
Bedeutet aber, jeder Kunde bekommt bei dir erklärt, hallo, das ist eine BU und das ist eine Grundfähigkeitenversicherung? Oder ist GF immer nur, wenn BU aus deiner Sicht sehr teuer wird oder nicht möglich ist aufgrund von Vorerkrankung?
Ja, also letzteres ist, glaube ich, der Standard in der Branche noch, dass einfach das viel als Alternativlösung, als Variante B genutzt wird, die Grundfähigkeit. Mhm. Da sind wir ein bisschen dabei, das umzudenken, das anders zu spielen. Bei Königswege, in meiner Beratung mache ich das schon genauso, dass jeder Kunde, egal ob der jetzt der ITler ist oder der Zimmermann, beide Produkte erklärt bekommt.
Ja.
Also was sind die Leistungsauslöser? Ganz klar gesagt bekommt, einmal mit der BU hast du eine Tätigkeitsabsicherung, die ganz eng an deinen Job geknüpft ist, und mit der GF, Grundfähigkeit, eine Fähigkeitsabsicherung, die in der Form erstmal nichts mit deinem Beruf zu tun hat, du aber große Schnittmengen oft mit deinem Beruf hast. Und dann erkläre ich einmal, wo überlappen sich quasi diese Produkte, also was für Leistungsauslöser würden zum Beispiel bei beiden zur Leistung führen und wo liegen aber auch halt Vorteile von BU und GF.
Ja.
Und am Ende geht es wirklich darum, dass ich auch gerade im ersten Gespräch sage, hey, wir treffen heute noch gar keine Entscheidung. Ich wollte einfach mal beides zeigen. Mit den gleichen Gesundheitsfragen frage ich beide Produkte an.
Ja.
Und wir gucken, was dabei leistungstechnisch besser passt.
Ist deine Erfahrung hier ähnlich wie bei mir, dass wenn du mit den gleichen Gesundheitsfragen beide Produkte anfragst, du vor allem bei GF schlechtere Voten bekommst, wie wenn du dir im Nachgang die Fragen nochmal rausziehst und denkst, oh, hätte ich gar nicht angeben müssen.
Kann ich in der Praxis so gar nicht viel zu sagen, weil ich das nicht tue. Also ich schicke nicht die gleichen Gesundheitsdaten zu BU und GF weg.
Ja, okay.
Nee, genau. Also ich nehme dem Kunden einmal sauber seine Gesundheitsdaten auf und mit diesen Daten frage ich dann beide Produkte an.
Verstanden.
Aber ich frage anders an. Ich gebe zum Beispiel bei der BU andere Daten an als bei der GF, weil eben genau das, was du sagst, ich ganz oft Dinge nicht angeben muss in der Grundfähigkeit.
Absolut. Und Lerneffekt für mich selber, was ich festgestellt habe, ist, also nicht, dass man sich auf wenige Anbieter konzentrieren sollte, das mache ich schon relativ lang, sondern auch sich wirklich mal detailliert die einzelnen Fragen der Anbieter wirklich durchzulesen, auch Bedingungen anzugucken. Weil manchmal ist es, finde ich, vor allem bei Grundfähigkeitenversicherungen so, wo man denken würde, ja klar, muss ich angeben. Und dann guckt man sich die Fragen mal an und dann so, nein, es wird nicht gefragt. Ja.
Absolut. Also was wir da intern machen oder was wir auch in der AG Biometrie für Königswege machen, sind eben gerade solche
AG Listen, heißt Arbeitsgruppe?
Arbeitsgruppe. Ja. Genau, Arbeitsgruppe Biometrie für Königswege aufbereiten, sind einfach solche vergleichenden Listen. Wir haben quasi alle relevanten BU-Versicherer in der Tabelle und haben alle möglichen Gesundheitsfragen nach Psyche, Wirbelsäule, Herz, Kreislauf und überall dann irgendwo gelistet, werden 3 Jahre abgefragt oder nur 5. Wird vielleicht ein Thema gar nicht abgefragt im Junge-Leute-Antrag, werden nur untersucht, beraten, behandelt, abgefragt. Also Dinge, wo ich beim Arzt war oder auch Beschwerden, wo ich nie beim Arzt war, sodass da der Vertriebspartner einfach selber schnell filtern kann. wenn ich jetzt einen Kunden habe mit Therapie, die vor 4 Jahren abgeschlossen ist, wo komme ich denn vielleicht auch hin, ohne das angeben zu müssen? Solche Themen sind Gold wert und das nutze ich in der Praxis auch wirklich jeden Tag.
Es ist einfach so, dass ja zu unserem Job dann nicht, also es sind ja 2 Sachen. Punkt A, musst du so eine Risikovoranfrage wirklich sauber gestalten können, dass sie nachher der Wahrheit entspricht, für einen Risikoprüfer verständlich ist. Aber es gehört auch zum Job irgendwo dazu, eben zu wissen, wo muss ich Sachen nicht angeben. Und nicht, weil ich sie böswillig verschweige, sondern weil sie nicht gefragt werden.
Absolut, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das sage ich auch immer in der Kommunikation mit den Versicherern, dass kaum jemand einen junge Leute Antrag nutzt, weil er sich irgendwie 2-3 Minuten spart, sondern dass da einfach sauber geguckt wird, wo muss ich was nicht angeben und die Versicherer sich diesen Risiken einfach bewusst sein müssen.
Genau. Und ich gehe immer davon aus, also ich hoffe das, dass quasi in so einem Aktuariat Leute sitzen, die intelligenter sind als ich und schon genau wissen, was sie tun. Und ich bin auch überzeugt davon, dass zu 95% das Ganze so ist.
Ja, absolut, absolut. Und selbst dann einfach auch mal hinterher zu gehen und nochmal zu gucken, ja, wie funktioniert das Ganze eigentlich, gerade wenn es vielleicht auch mal eine Aktion gibt, wo ich selber das Gefühl habe, okay, ich weiß nicht, wie sauber das kalkuliert ist. Ich habe das Gefühl, man kauft sich Dinge ein, die man nicht haben will als Versicherer. Dann gehe ich manchmal wirklich nochmal hinterher und frage, wie haben die das kalkuliert, wie tracken die das, ob das funktioniert oder ob sie sich zu viele Schadensfälle einkaufen, um da auch wirklich zu verstehen, was steckt dahinter, können wir das sauber vermitteln als Vertrieb oder nicht?
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, als Versicherer ist es wahnsinnig schwer, bei einer BU sich wirklich langfristig rauszurechnen, was für Risiken kaufen wir uns ein, also mit einer Aktion. Weißt, PKV knallt halt im Zweifel ab im nächsten Monat, wenn du das dumm gestaltest, weil wenn du dir jemanden mit Diabetes einkaufst, braucht der halt jeden Monat seine Diabetesbehandlung. Wenn du dir aber einen Diabetiker oder einen MS-Patienten jetzt bei der BU einkaufst, heißt es ja nicht, dass der nächsten Monat BU wird, sondern das kann ja in 3, 5, 10, 20 oder auch gar nie sein. Und dann verwässert sich das ja einfach aufgrund des Eintrittspunkts vom Schadensfall.
Mhm. Ja, das ist schon richtig, dass du da
Ja, du darfst.
Genau, super. Es ist schon richtig, dass du da eine gewisse Blackbox hast, weil du weißt als Versicherer nicht, was dir jetzt gerade verschwiegen wurde, was nicht angegeben wurde. Und das, wie du sagst, kann erst sehr, sehr spät rauskommen. Man kann sich trotzdem zu einem gewissen Grad helfen. Ich war da letztens mit einer Versicherung im Austausch, die auch eine Aktion gerade mit sehr verknappten Gesundheitsfragen hat. Mhm. Und die Versicherung weiß selbst, bei welchen Jobs sind sie günstig und bei welchen Jobs sind sie teurer. Und sie gleichen dann einfach ab über diese Aktion, was für Anträge kommen rein. Sind das hauptsächlich die Jobs, wo wir ohnehin günstig wären? Dann ist alles gut, weil die Kunden wahrscheinlich ohnehin bei uns gelandet wären. Wenn ich jetzt aber bei so einer Aktion nur Kunden kriege, wo ich eigentlich weiß, ich bin zu teuer als Versicherer, weiß ich, dass ich mir da gerade zu viele unnötige Risiken einkaufe. Und so kann man das zumindest ein Gespür für kriegen, wie man das trackt als Gesellschaft.
Gehe ich mit. Ich hatte letztens mit einer Vertriebsvorstellung von einer großen deutschen Versicherung gesprochen, die sagt, Benne, für uns ist vor allem, wollen wir mit den Gesundheitsfragen so die nächsten 3 bis 5 Jahre rausfiltern, weil unsere interne Statistik sagt eigentlich mehr oder weniger, ein BU-Vertrag mit 5 Jahre Wartezeit, also quasi ich schließe heute ab und kriege 5 Jahre keine Leistung, haben wir in 5 Jahren genau das gleiche Risiko bei dem Vertrag mit BU mit Wartezeit wie bei einer BU, wo wir Gesundheitsfragen gestellt haben. Weil eben der Versicherer größtenteils halt vor den Schadensfällen die nächsten 5 Jahre Angst hat, weil da machen die Gesundheitsfragen von deinem Ist-Stand spielen eine Rolle. In 5 Jahren ist völlig egal, wie fit oder nicht fit du vor 5 Jahren warst. Und das finde ich schon auch eine Ansage, dass quasi wirklich diese Selektion eigentlich nur so kurzfristig wichtig irgendwo ist.
Absolut, ja, das ist das faszinierend, was da im Hintergrund oft eben noch passiert, auch an Statistik, Kalkulatorik von den Rückversicherern, was du so als Kunde sowieso nie mitbekommst, aber auch als Makler oft gar nicht auf dem Schirm hast.
Absolut, absolut. Einzige, was natürlich dann irgendwo ein Träumchen für einen Vertrieb wäre, dass man halt tatsächlich, leider gibt es ja ab und an Kollegen, die BU mit 10 Jahre Wartezeit. Ich glaube, wir wissen beide Gesundheitsfragen nicht ganz so sauber beantworten, um zu sagen, in 10 Jahren bist safe. Was ja auch nicht ganz so der Fall ist, aber warum es dann nicht wirklich ein Produkt gibt, das sagt, hey, 10 Jahre Wartezeit, bis 1500 Euro, aber begrenzt, ab dann hast du quasi deine BU. Weißt, wenn die Logik ja so passen würde, wie ich gerade erzählt habe, vertrieblich wäre es geil, aber irgendwo, glaube ich, sagt der Versicherer halt auch, boah, die Chance, dass dann halt keine Mischkalkulation mehr da ist, sondern dass dann nur schlechte Risiken kommen, die ist wahrscheinlich zu groß.
Ja. Ja, das ist interessant, da mal über neue Produkte nachzudenken. Also auch losgelöst von BU-Grundfähigkeit. Wie könnte denn so ein ideales Produkt eigentlich mal aussehen? Da bin ich aktuell auch mit ein, zwei Rückversicherern mal im Austausch, da ein bisschen ins Brainstorming zu gehen. Das ist schon spannend, was da noch kommen kann in den nächsten Jahren.
Kannst und willst du drüber reden?
Ich kann noch nichts Handfestes oder sowas sagen, aber ein, zwei Ideen, die ich selbst mal sehr spannend finde, die ich dort mal in den Dialog bringen möchte, ist die Frage, ob man einfach so einen AU-Baustein rauslösen kann, dass man nur einen AU-Baustein versichert, den dann vielleicht bei 3, 4, 5 Jahren irgendwo begrenzen lässt. Also die Krankschreibung ist natürlich easy in der Leistungsprüfung, wenig Aufwand für alle Seiten. Mhm. Und selbst wenn ich sage, naja, ich kriege halt nicht bis zur Renteleistung, sondern halt nur 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, dann habe ich das Wichtigste abgefedert und kann ja oft in der Zeit dann auch umschulen, könnte einen anderen Job oder ähnliches machen. Ja. Würde aber, glaube ich, vielen dann nochmal auch einen Schutz ermöglichen, der deutlich preiswerter ist und ja, vielleicht auch vielen Leuten überhaupt Zugang dazu ermöglichen, die sich sonst gar nicht leisten könnten oder wollten, weil halt in dem Job der Vertrag sonst viel zu teuer wäre.
Ich nehme jetzt mal die Rolle von ich bin gegen alles, weil alles ist gut so wie es ist ein. Dann verkaufe ich keine normale BU mehr, weil die Leute dann nur noch den günstigen AU-Schutz machen würden.
Als Makler meinst du jetzt?
Ja.
Also ich glaube, wie es sich in der Praxis am Ende etablieren wird sich zeigen. Aber ich finde es am Ende immer wichtig, als Berater, glaube ich, nicht selbst den Produktfavorit zu haben, sondern sauber alles zu erklären und einen mündigen Kunden auszubilden. Also meine Aufgabe ist nicht, das zu verkaufen, wo ich sage, das braucht jetzt der Kunde unbedingt. Sondern den Kunden aufzuklären, dem Kunden sauber die Möglichkeiten zu erklären, sodass er für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Und ich bin eher Sparring-Partner für konkrete Rückfragen.
Finde ich gut. Ist eine klare Positionierung einfach aufgrund von deiner Expertise. Wenn ich mich selber, ich frage meine Kunden im eigenen Beratungsgespräch immer, gehen wir tief rein? Lesen wir AVBs? Oder reicht dir ein oberflächliches Wissen, dass du weißt, was hier gerade passiert? Was denkst du, was so die durchschnittliche Antwort vom Endkunde ist? Von meinem Endkunde, durchschnittlich 24 Jahre alt, hat auf Versicherung nicht ganz so viel Bock. Ja, jetzt habe ich es gespoilert.
Ja, sagst du wirklich, ja, Tendenz Letzteres, weil einfach auch ganz oft heißt, hey, du, Bene, Jonas, ich vertraue euch, ich glaube, ihr macht einen geilen Job. Sag du mir, was du für sinnvoll hältst.
Was machst du dann, wenn du sagst, du willst den Kunden ausbilden? Was sagst du, wenn er wirklich sagt, ich habe keinen Bock? Gehst du dann, switchst du deinen Beratungsansatz oder sagst du, nee, mir ist trotzdem wichtig, dass du Folgendes alles weit.
Also ein gewisses Grundgerüst, sage ich mal, ein bisschen baue ich schon auf. Das sind aber dann nicht mehr als 10 Minuten, wo wir dann reingehen. Ich würde trotzdem erklären, was ist die Grundfähigkeit, was ist die BU, womit fühlst du dich spontan wohler, dass ich da die Tendenz habe. Aber es geht dann nicht darum, dass wir die einzelnen Klauseln im Detail nochmal aufarbeiten oder in die AVBs reingucken oder dass wir auf die Nachkommastelle berechnen, was denn jetzt Erwerbsminderungsrente und sonst irgendwas ausgezahlt wird. Da mache ich dann einfach einen Haken ran. Wenn der Kunde sagt, du, ich weiß, ich brauche das Produkt, ich will mich dagegen absichern, ich weiß, wo ich grob preislich rauskomme, dann mache ich nicht mehr viel Ausbildung in dem Bereich.
Okay. Ja. Hättest du Bock, dass wir jetzt einfach mal schön ganz grob deinen Beratungsprozess quasi als Experte durchgehen und ich immer zwischenrein mal so Entweder-Oder-Fragen dir zuwerfen darf?
Klar.
Also, ich bin Neukunde, hallo, ich brauche eine BU. Ich glaube, das Wording beim Endkunde ist immer BU. Ja, oder kam zu dir schon mal jemand, der gesagt hat, ich brauche eine Grundfähigkeitsabsicherung?
Nee, so in der Form noch nicht. Es gab Leute, die dann nochmal nach der Grundfähigkeit gefragt haben in der Beratung, ob es nicht auch die Möglichkeit gibt, aber dass jemand sagt, ich brauche eine GS. Noch nicht? In der Praxis kommt aktuell auch der Kunde nicht direkt auf mich zu, sondern ich arbeite mit Beratern innerhalb von Königswege Kosmos zusammen, die quasi die Allfinanzberatung machen, also hauptsächlich zum Thema Finanzen, Vermögensaufbau beraten und dann eben sagen, hey, zum guten Finanzkonzept gehört eine BU oder GF dazu, wir müssen dein Einkommen absichern. Ist ein komplexes Thema, deswegen haben wir da einen Spezialisten. Und jeder Berater hat quasi den Terminbuchungslink von mir, bucht quasi live im Termin mit dem Kunden den BU-Termin bei mir.
Ja.
Und dann kriege ich einen fertiges Erstgespräch in den Kalender gelegt. Das kann frühestens 2 Wochen in der Zukunft gebucht werden, weil der Kunde direkt nach Terminbuchung seine Krankenakte anfragen muss. Ich arbeite immer mit Krankenakte. Heißt, er bekommt automatisch eine Vorlage, bekommt die E-Mail-Adresse von seiner Krankenkasse zugeschickt und fragt dann per Mail die Krankenakte an. Und kriegt dann eben, klar, nochmal Reminder vorab, mir die zuzuschicken. Heißt, in 8 von 10 Fällen habe ich vor dem Erstgespräch auch schon die Krankenakte vorliegen und komplett vorbereitet, bevor ich den Kunden einmal gesehen habe.
Verstanden? Okay. Dann geht's in den Ersttermin.
Dann geht es in den Ersttermin, der dauert 90 Minuten. Da geht es darum, das Thema BU nochmal kurz aufzuarbeiten, je nachdem, wie tief der Kunde ins Detail gehen möchte. Was ist es? Warum ist es sinnvoll? Was leistet vielleicht auch der Staat schon? Und was ist, also wie gestalten wir deine BU aus von Endalter über Absicherungshöhe? Und das braucht circa eine Dreiviertelstunde im Schnitt und dann nochmal eine Dreiviertelstunde, wo wir wirklich die Risikovoranfrage sozusagen vorbereiten.
Rechnest du eine Erwerbsminderungsrente quasi mit rein für deine BU-Höhe?
Nee. Ich erkläre es dem Kunden, was der Staat quasi absichert mit Krankengeld, mit Erwerbsminderungsrente, mit Arbeitslosengeld, Bürgergeld und Co. Sage aber auch, okay, Krankengeld nehmen wir mit, also gedanklich mit rein, sagen wir, okay, das gibt es. Den Rest lasse ich dem Kunden erstmal offen, ob wir es mit berücksichtigen wollen, aber das sagt eigentlich auch jeder, komm, nee, lass weg, weil Voraussetzung, das zu kriegen, ist zu hoch und selbst am Ende beim Bürgergeld, naja, du willst ja das Bürgergeld in der Form nicht. Du kriegst es auch erstmal nicht, wenn du bei uns gut beraten bist, weil du Vermögen hast auf der Seite. Mhm. Und demnach lassen wir das auch weg in der Kalkulation.
Wenn du dich entscheiden müsstest, wir gehen davon aus, Kunde hat maximale BU-Rentenhöhe, Kunde hat Endalter 67, Kunde hat eine AU-Klausel und Kunde hat 2% garantierte Rentensteigerung im Angebot. Mhm. Jetzt sagt der Kunde, ist mir zu teuer. Was würdest du als erstes und was als zweites und was als drittes wegstreichen oder abändern?
Okay. Das ist eine sehr gute Frage. Am Ende geht es wieder darum, sauber aufklären und gemeinsam eine Entscheidung treffen. Wenn ich jetzt die Entscheidung treffen muss für den Kunden.
Du musst.
Genau, würde ich als allerletztes, das kann ich vorwegnehmen, die BU-Rentenhöhe anpassen. Also ja. Die halte ich für am wichtigsten, dass die Summe abgesichert ist, die ich brauche.
Ja, wäre auch mein Ansatz, ja.
Bei den anderen drei Punkten, Leistungsdynamik, AU-Klausel, Endalter, weiß ich nicht, ob ich eine ganz festgefahrene Meinung habe. Das hängt dann auch ein bisschen wahrscheinlich von der Kundensituation ab. Puffer da oder nicht da? Ist das schon am Vermögensaufbau drin oder nicht? Ich glaube, spontan würde ich am ehesten als erstes die Leistungsdynamik zumindest kürzen oder rausnehmen, weil ich eben sage, okay, wenn wir die nicht garantierte Leistungsdynamik durch die Überschüsse haben, fahren wir in der Regel schon ganz gut. Kann man sich bei der Gesellschaft ja auch rückblickend angucken. Also bei uns in Franke Bornberg ist das sauber hinterlegt. Was gab es die letzten 4-5 Jahre eben für Überschüsse, für Dynamiken im Leistungsfall, selbst wenn ich nichts mit einlehre? Mhm. Das ist das, was ich am ehesten rausstreiche, was ich zum Beispiel auch bei mir in meinem eigenen Vertrag nicht drin habe, die Leistungsdynamik. Mhm. AU-Klausel wahrscheinlich als nächstes rausnehmen. Die ist, ich finde es angenehm im Leistungsfall, weil er natürlich echt unkompliziert geht. Genau, eine Abkürzung, weil du unkompliziert Geld kriegst. Und wenn du gesundheitliche Themen hast, dann bist du wahrscheinlich recht froh, wenn die ersten 2-3 Jahre du erstmal safe bist und erst dann vielleicht mehr Papierkram auf dich zukommt. Aber in den allermeisten Fällen kriegst du ja auch die BU-Leistung, wenn du die AU-Leistung kriegst. Du hast halt nun mehr Aufwand damit.
Also halten wir fest, für dich ist das Wichtigste, BU-Rentenhöhe aufrechthalten und davor eher die Klauseln weg oder das Renteneintrittsalter einen Tick nach unten packen.
Genau, also Leistungsdynamik würde ich als erstes kündigen oder rauskürzen. AU-Klausel und Endalter ist flexibel, ist dann sehr individuell und die Rentenhöhe als letztes.
Ich glaube, dass die Geschichte zwischen AU-Klausel und Endalter ist dann auch wieder einfach von der Situation abhängig. Also ich hatte jetzt letztens einen Fall, wo klar war, Einzelkind, Tanten und Onkels haben auch keine Kinder. Die nächsten 30 Jahre wird definitiv irgendwann das größere Erbe kommen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, Benne, ich muss eins von beiden wegnehmen und ich weiß nicht welches. Wir haben uns dann eben dafür entschieden, auch wenn es eigentlich normalerweise gegen meine Philosophie ist, von 67 auf 64 runter zu gehen, weil das genau der Betrag war, den er sparen wollte. Aber da ist es dann einfach die individuelle Situation. Ich würde aber auch, wenn der Kunde sagt, ich muss alles wegkreuzen, würde ich versuchen, maximale BU-Rente zu verkaufen und den Schnickschnack quasi als erstes wegzulassen.
Ja, absolut. Weil du da auch da immer noch ein bisschen berücksichtigen kannst, dass du ab 63 die Rente vom Staat vorziehen kannst, also die Altersrente. Wenn der Staat es anpasst, darfst du auf die BU auch verlängern, wenn du möchtest. Das sind Themen. Und wenn du die richtige Höhe versichert hast, dann ist es ja auch so, dass wenn du jetzt mit 30 oder 40 BU wirst, dann sollte die Höhe ja schon so angesetzt sein, dass du auch dein Investment weiterführen kannst. Also dass mit 63 das Vermögen sowieso da ist, egal ob du jetzt berufsunfähig warst oder nicht.
Ja. Ja,
da haben wir in der Praxis natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, dass oft zu wenig BU-Rente gemacht wird. Das ist eine andere Story. Aber wenn die BU-Rente steht und auf dem richtigen Level ist, dann kann auch 63, 65 oder sowas oft Sinn ergeben.
Ja. Aber muss erwähnt werden und dem Kunde erklärt und in unserem Job auch ganz wichtig, dokumentiert.
Ja, ganz sauber dokumentiert werden, ja. Das ist richtig.
Okay, Kunde, Ersttermin, 90 Minuten. Wie geht's weiter?
Genau. Wenn es ums Aufnehmen der Gesundheitsfragen geht, dann ist es eigentlich so, dass ich die Krankenakte schon komplett vorbereitet habe, um dem Kunden dann einfach so ein paar, sage ich mal, kritischere Diagnosen oder die Diagnosen, wo ich Kontext brauche, die spreche ich einfach live im Termin durch. Mhm. Ich frage ihn nochmal, zum Beispiel bei Bandscheibenvorfall, was für Behandlungen haben quasi stattgefunden, welche Beschwerden hatte er, Krankschreibung und Co., OP, ja, nein. Und eruiere so ein bisschen, ob ich einen Arztbericht oder einen OP-Bericht brauche oder ob ich das mit einem Fragebogen und einer Stellungnahme hinkriege.
Ja.
Und diese ganzen Gespräche werden immer über eine KI aufgezeichnet. Also ich wechsle gerade immer so ein bisschen zwischen Today und Sally AI. Das sind so die beiden, die ich aktuell ein bisschen im Laufen habe und ausprobiere.
Ja, kenn ich.
Sodass ich mir da selber wenig mitschreiben muss, sondern einfach dem Kunden ganz, ganz, ganz viele Fragen stellen kann. Es wird besser dokumentiert, als ich es jemals mitschreiben könnte. Und im Nachgang schicke ich dann die Risikovoranfrage weg.
Völlig gestört. Also was so eine KI mitschreibt. Wie kriegst du nachher mehrere Beratungsgespräche zusammen? Oder legst du, also weißt du, machst du ein großes Beratungsprotokoll oder dokumentierst du quasi nur jedes Gespräch für sich?
Ich dokumentiere jedes Gespräch für sich. In meinem Beratungsprozess ist es aber eigentlich auch so, dass ich diesen einen Termin habe, wo ich dann eigentlich alle Infos rund um die Gesundheit habe, die ich brauche. Mhm. Ich schicke die Voranfrage weg und dann gibt es eigentlich nur noch den Umsatztermin, den Abschlusstermin.
Ah, okay. Ja gut, dann ist also relativ stressfrei.
Ich arbeite gerade so ein bisschen damit, dass ich genau zwischen diesen beiden Terminen dann, wenn ich die ganzen Voten bekomme, dass ich dann dem Kunden ein Loom-Video aufnehme. 5 bis 10 Minuten. Ich sage, das sind die Ergebnisse von der Risikoprüfung. Die 2, 3 Versicherer kommen jetzt preis-leistungstechnisch in Frage mit Votum und Tarif. Und das wäre eigentlich meine Empfehlung. Schick dann dieses Video mit dem Angebot mal an den Kunden und mit einem Link, wo er sich den Abschlusstermin bucht.
Cool. Finde ich gut. Taugt mir sehr. Okay, und dann geht's in den Abschluss.
Und dann geht's in den Abschluss, genau. Der eine Faktor, der natürlich den Prozess dann manchmal ein bisschen von dieser Norm abweichen lässt, ist die Gesundheitshistorie, wenn doch mal eine Rückfrage kommt oder wenn wir doch nochmal einen Arztbericht oder ähnliches brauchen. Aber auch da bin ich jetzt dran, einfach die ganzen Systeme so zu bauen, dass der Prozess so effizient wie möglich funktioniert.
Effizienz ist ein schönes Wort.
Ja. Und aber auch eben die Qualität am Ende hoch bleibt. Denn wenn ich jetzt mal überlege, ich sage dem Kunden, bitte fordere mal einen Arztbericht zu Thema XY an, dann ist der Kunde ja selbst erstmal überfordert. Wo frage ich das an? Was schreibe ich da jetzt irgendwie rein? Oder was sage ich jetzt irgendwie dem Arzt? Mhm. Der Arzt ist am Ende überfordert mit, was hatte ich denn da nochmal eine Behandlung vor 4 Jahren gemacht? Weiß er ja auch nicht mehr sauber. Es sei denn, er hat es wirklich blitzsauber für sich dokumentiert, die Ärzte. Was wahrscheinlich auch nicht immer der Fall ist. Mhm. Bedeutet, auch da versuche ich so viel Arbeit wie möglich abzunehmen. Da tue ich dem Kunden eine Mail-Vorlage schicken, die er einfach nur copy-paste an seine Hausarztpraxis zum Beispiel schickt. Ich suche dem Kunden die E-Mail-Adresse von seiner Hausarztpraxis raus, dass der Kunde wirklich keine Arbeit hat. Und
wie oft, haben Hausarztpraxen wirklich eine E-Mail-Adresse? Ich habe immer das Gefühl, die arbeiten noch mit Fax.
Nahezu immer tatsächlich. Ich würde sagen, in 9 von 10 Fällen finde ich eine E-Mail-Adresse. Okay. Und wenn es am Ende auch nur die ist, dass ich auf die Website gehe und ins Impressum schaue, da steht meistens einer drin. Mhm. Und du kriegst in der Regel darüber auch die Antwort. Ich habe da wirklich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich würde sagen, 1 von 10 oder 1 von 20, da gibt es mal keine Rückmeldung, da muss der Kunde vielleicht nochmal anrufen oder ähnliches, aber wir kriegen das über Mail eigentlich sehr gut.
Cool, ganz andere Erfahrung, und aber vielleicht muss ich es mal wieder probieren, ja.
Können wir im Nachgang ja nochmal kurz im Detail sprechen.
Gern.
In den Mails steht dann sinngemäß drin, ich brauche einen Arztbericht für Diagnose XY aus Monat und Jahr, also zum Beispiel zu meinem Bandscheibenvorfall aus dem August 2024. Mhm. Und dann kommt der wichtigste Teil. Meines Erachtens lag damals XY vor. Heißt, ich schreibe dem Kunden fast schon den Bericht fertig und sage, so wie ich das wahrgenommen habe, hatte ich damals diese und jene Beschwerden. Wir haben diese Untersuchung gemacht. Das war quasi die Konsequenz. Ich hatte hier die Physiotherapie bekommen und seit da und da bin ich für mich beschwerdefrei. Krankgeschrieben war ich meines Wissens nach nicht, als Beispiel. Und dann steht unten drunter mit, wenn das mit Ihren Aufzeichnungen oder mit Ihren Notizen übereinstimmt, wäre es klasse, wenn Sie sich daran in Ihrem Bericht orientieren würden. Und ganz viele Ärzte machen das dann auch so, weil die sind ja auch super happy, dass ich denen nochmal diesen Kontext gebe, dass die nicht selbst noch überlegen müssen, was steckt eigentlich hinter der Diagnose, die ich abgerechnet habe. Und ich weiß ja auch, was ich am Ende im Bericht lesen möchte oder muss, damit die Voranfrage gut klappt. Heißt, ich kann allen Parteien da irgendwo Zeit und Arbeit abnehmen und kriege am Ende das bestmögliche Ergebnis.
Verstanden. Das heißt, du berätst quasi eigentlich überwiegend dann aber einfach Kunden von Königswegen-Kollegen, richtig?
Genau. Also ich würde sagen 95% kommen meine kompletten Empfehlungen aus dem Vertrieb. Irgendwas zwischen 10 und 20 neue Kunden werden quasi einfach jeden Monat fertig in den Kalender reingelegt und ich berate die durch.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, Jonas ist ein geiler Typ, arbeitet mit ihm zusammen, wäre das jetzt aber nur für Königswege-Member möglich. Du nimmst quasi keine Leads von anderen Kollegen Stand heute an.
Also ich habe es bislang noch nicht gemacht, dass ich von außerhalb irgendwo Leads angenommen habe. Es wäre aber grundsätzlich auch denkbar. Wichtig ist halt nur, das ist bei uns dann so geregelt, dass ich formal den Vertrag einreichen muss und der auf mich läuft. Mhm. Dann kann man das immer noch über sonst eine Rechnungsstellung oder sonst irgendwas machen, dass dann der Empfehlungsgeber von außerhalb mir wieder eine Rechnung sozusagen stellt. Okay. Das ist alles legitim, habe ich aber in der Praxis noch nicht umgesetzt.
Okay, verstanden. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Lust auf mein BU-Geschäft, Jonas ist ein cooler Typ, dann ist es denkbar, dass du hier die Beratung übernehmen kannst.
Genau.
Cool. Lass uns zum zweiten größeren Thema kommen. Arbeitskreis Biometrie. Und der Arbeitskreis stelle ich mir immer einen Stuhlkreis vor, wo man sitzt und sagt, Versicherer A finde ich cool, weil da hat mein letzter Fall geklappt, Versicherer B finde ich kacke, weil da hat zweimal von 100 Fällen folgendes nicht funktioniert. Und das wissen wir beide, so sieht es nicht aus, aber gib mir mal ein Bild im Kopf. Was darf man sich unter Arbeitskreis vorstellen? Wie bist du in diesem Arbeitskreis gelandet und warum machst du das überhaupt?
Ich fange einmal damit an, genau wie ich zu dem Thema gekommen bin, warum ich das mache und dann, wie das in Praxis abläuft, also was das Daily Business beinhaltet. Mhm. Ich bin vor etwa, ich glaube, 3, 3,5 Jahren bin ich damals in den Arbeitskreis gekommen, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich habe Lust auf dieses Thema, mich interessiert Biometrie und ich würde mich da gerne mehr einbringen. Wir haben für verschiedenste Themen solche Arbeitskreise oder Arbeitsgruppen in der Königswege, also Altersvorsorge, Sachversicherung, Kranken und eben auch Biometrie. Und habe dann einfach den damaligen Leiter angeschrieben und gesagt, hey, haben wir die Möglichkeit, dass ich da mitarbeiten kann? Wurde dankend aufgenommen, dadurch, dass wir ohnehin alles in der Form ehrenamtlich machen, kannst du fast nie zu viele freiwillige Unterstützer oder Helfer haben. Bedeutet, ich war dann da mit dabei und in der Praxis läuft es so, dass du alle 1 bis 2 Wochen einen digitalen Call hast zur Abstimmung, wo wir einfach gucken, was sind wichtige Themen, die wir jetzt gerade für den Vertrieb aufarbeiten dürfen oder müssen. Was ist der nächste Baustein, den wir angehen dürfen? Und tragen da die Ergebnisse zusammen. Und jeder hat dann quasi wieder Arbeitsaufträge für den nächsten Call in 1 bis 2 Wochen, wo man sich zum Beispiel das Thema Selbstständige anschaut oder das Thema Dienstunfähigkeitsklausel für Polizisten oder ähnliches. Und dann gucken wir in den nächsten Calls wieder, dass wir diese Infos zusammentragen, um halt dann einen fertigen Leitfaden für Beamte oder für Selbstständige zum Beispiel an den Vertrieb weitergeben zu können.
Okay, das heißt, ihr seid quasi die Expertendatenbank für euren Vertrieb. Klingt jetzt doof, ihr macht nachher eine Top 3, ihr sagt, wo es funktionieren, welche Voranfragen, ihr filtert aus, etc. pp.
Jein, also es geht dann noch weniger darum, dass wir sagen, wo soll man das Geschäft hinbringen und wo soll man die Voranfrage machen. Es geht mehr darum, dass wir vor allen Dingen große Beratungsfehler erstmal vermeiden. Okay. Also dass wir wirklich sagen, wir haben eine Empfehlungsliste, da stehen auch vergleichsweise viele Gesellschaften erstmal drauf, so 15 bis 20 Stück, wo wir sagen, okay, wenn du die vermittelst in der Praxis, dann hast du schon mal einen vernünftigen Tarif. Also da sind jetzt keine groben Schnitzer drin, du hast jetzt nicht irgendwie einen Tarif, wo eine ganz wichtige Klausel fehlt, einfach, dass der Vertrieb keinen großen Fehler machen kann. Bedeutet, bei dem bist du grundsätzlich erstmal safe, geben dann aber nochmal mehr Anhaltspunkte für die Beratung mit hin, wo wir eben sagen, okay, wenn du jetzt einen Selbstständigen vor dir hast oder einen Schüler oder zum Beispiel einen Beamten, dann sind das einfach Punkte, die musst du kennen oder ansprechen in der Beratung. Die sind relevant, um halt dann die Empfehlung nochmal enger zu fassen. Und dann kommen halt nur noch weniger Gesellschaften sozusagen in Frage.
Wie viele, ohne Namen zu nennen, wie viele sehr gute BU-Anbieter gibt es momentan und wie viele gute? Und ab wann kippt es, dass du sagst, außerhalb unserer Empfehlungsrange?
Ja, ist eine schwierige Frage. Was ist gut, was ist sehr gut, weil es doch auch recht individuell ist. Also am Ende gehört, glaube ich, zu einem sehr guten Versicherer ist es eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Ich brauche ein Tarifwerk, was grundsolide ist, was vielleicht sogar nochmal ein Stück über dem Durchschnitt ist. Ich brauche aber auch eine gute Annahmepolitik bei der Risikovoranfrage, weil ich kann einen geilen Tarif haben, aber wenn ich halt bei einer Zerrung vor 3 Jahren Extremfall theoretisch ablehnen würde oder direkt einen Ausschluss gäbe, dann ist es auch kein Versicherer, der in der Praxis viel gespielt wird. Also das Thema Risikovoranfragepolitik ist relevant, Bedingungen sind relevant, Pricing ist relevant und ich glaube, da haben wir wirklich so ja, ich würde sagen, an die 5 Versicherer, die dann nochmal deutlich mehr Geschäft kriegen als der Rest des Marktes. Genau, so würde ich es vielleicht mal sagen. So 4, 5 Versicherer, wo ich wirklich sage, die sind dann nochmal ein Level vor dem Rest.
Wenn wir die Premium-Anbieter nehmen, also es gibt ja ganz oft Schaufenstertarife, dann gibt es einen Komforttarif und dann gibt es einen Premium-Tarif. Und es gibt 2 Tarifwerke. Wie viel von den wirklich, also wenn du von jeder Gesellschaft nur den besten Tarif nimmst, würdest du da sagen, wenn die RIFO und der Preis stimmt, sind inzwischen nahezu alle Gesellschaften vermittelbar?
Nahezu, ja. Also es gibt ganz wenige Verträge, wo ich jetzt noch sage, da fehlt was enorm Wichtiges. Mhm. Du hast natürlich zu einem gewissen Grad noch einen Bedingungswettkampf, aber das sind alles eher so, ich sag mal, Luxusbausteine, die den Tarif so ein bisschen veredeln, die aber den Kernschutz nicht beeinträchtigen. Weil das Wichtige ist ja für mich, dass wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dass ich dann Monat für Monat für Monat
mein Geld kriege. Das Ding funktioniert einfach, ja.
Genau. Da ist es für mich nicht essentiell, ob ich bei der ersten Rentenzahlung nochmal 10.000 Einmalleistung kriege oder ob ich mal ein halbes Jahr oder sowas nochmal beitragsfrei stellen kann, ohne die Beiträge zurückzahlen zu müssen. Oder ob ich jetzt 6 oder 12 Monate Zeit habe für die Nachversicherungsgarantie. Das sind dann alles Bausteine, die machen nochmal einen kleinen Faktor aus und können vielleicht dann nochmal der Grund sein, warum man dann doch den Tarif nimmt, der 3-4 Euro teurer ist. Aber der Kernschutz, den haben nahezu alle Versicherer mittlerweile gut geregelt.
Das heißt,
das ist ein bisschen für mich immer wie bei den gesetzlichen Krankenkassen auch. Ob ich jetzt bei der Techniker oder bei der AOK oder sonst wo bin, wenn ich jetzt einen schweren Unfall oder eine Krankheit habe, dann wird die Behandlung in der Form erstmal bezahlt beim Arzt oder im Krankenhaus. Mhm. Da sind es dann wirklich Kleinigkeiten wie hier mal die Physiotherapie oder Osteopathie oder sowas, was dann da noch mit drin ist, aber was jetzt den Kern von der eigentlichen Krankenversicherung zum Beispiel nicht beeinflussen würde. Mhm.
Das heißt, wir machen es ganz arg plump. Wir haben 40 BU-Anbieter, wir haben 40 Voranfragen gemacht. Wir haben 38 Mal eine Ablehnung und wir haben 2 Mal eine Normalannahme. Einmal vom teuersten Anbieter, der doppelt so viel kostet wie der günstigste Anbieter. Mhm. Gibt es ganz wenig Fälle, wo du sagen würdest, nimm den doppelt so teuren wie nimm den günstigsten, wenn es der Premium-Tarif ist?
Ja.
Ja, okay. Finde ich auch. Ich glaube, es ist immer so, also wir arbeiten ja auch dahingehend, dass wir sagen, wir haben, wahrscheinlich sind es ziemlich genau auch die 5, vielleicht manchmal auch noch ein 6. Gesellschaften eng zusammen, weil eben die 3 Sachen, die du vorher beschrieben hast, funktionieren. Und wenn man dann in die 2. Charge geht, dann ist es aber immer noch so, dass man Kunde sagen kann, mach lieber den Anbieter, ist immer noch viel, viel, viel besser, weil 90% immer noch gut sind, wie wenn du gar keinen BU-Schutz machst. Mhm. Also ich hatte den Fall letztens, wo wir wirklich quasi 3-mal RIFOs rausschicken mussten. Und siehe da, Anbieter Nummer 9 hat gesagt, ja klar, normaler Name. Und dann saß ich mit dem Kunde da und sagte, also 8 wollen ich gar nicht. Und einer nimmt dich. Ich sage, ja, aber dann ist der ja scheiße, oder? Und dann kann ich das ja nicht machen, weil sonst würde er mich ja nicht nehmen. Ich sage, nee, hat damit wirklich gar nichts zu tun. Entweder hatten die 8 Risikoprüfer von den ersten Anfragen einfach keinen guten Tag oder schlechte Erfahrungen mit deinem Krankheitsbild. Oder Risikoprüfer 9 hatte einen extrem guten Tag und wollte den Fall unbedingt. Aber dennoch richtig und wichtig, das Ding genau so abzuschließen.
Absolut, kann ich zu 100% mitgehen.
Pass auf, folgende Sache will ich eigentlich immer wissen, weil ich es wahnsinnig spannend finde. Jonas, du als BU-Experte, welche 3 Tipps würdest du jungen Maklern geben, die sagen, ich möchte auch Spezialist für BU werden?
Gute Frage, weil das Feld natürlich so breit gefächert ist.
Mach's für dich so klein, wie du es haben möchtest.
Ja. Also ich glaube, um sich auch wirklich sauber als Spezialist zu positionieren, ist es wichtig, dass du sehr, sehr, sehr gut in Risikovoranfragen wirst.
Ja.
Und damit meine ich nicht nur, dass es am Ende effizient ist, sondern dass du auch wirklich die bestmöglichen Voten am Ende rauskriegen kannst. Dann kann ich auch kurz sagen, in Königswege nutzen wir viel FAIRS-Diagnose, weil es prozessual einfach ist. Vor allem bei gesunden Kunden gibt es kaum einen einfacheren Weg, das Ding abzuschließen. Aber FAIRS-Diagnose gibt dir halt ganz oft auch Voten, die schlechter sind als das, was teilweise möglich ist. Weil du da halt so eine ganz harte Ja-Nein-Logik hast.
Ja.
Und entweder wird versichert oder es wird sehr, sehr schnell eben auch geklauselt.
Ja.
Und du kannst ganz oft eben über eine manuelle Voranfrage per Mail eine Menge rausholen mit einer sauberen Stellungnahme, mit einem Arztbericht. Und da sich mal wirklich einzuarbeiten und auch mal die schwierigen Fälle anzunehmen, gerade in den ersten 1-2 Jahren wirklich so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln, das ist, glaube ich, mit am meisten wert. Wirklich zu wissen, was ist versicherbar, was geht und was geht nicht. Also das wäre Punkt Nummer eins, sauber die Risikovoranfragen zu machen.
Und im Zweifel sich Unterstützung holen und nicht einfach mal machen.
Und im Zweifel sich Unterstützung holen, auch oft in den Dialog zu gehen mit den Versicherern. Also du kannst da auch noch so viel rausholen, das hatte ich in der Praxis, ja, habe ich das sehr, sehr oft, dass ich preis-leistungstechnisch den Kunden meinetwegen bei Versicherung A unterkriegen will. Mhm. Jetzt haben die mir aber einen Ausschluss gegeben. Ich habe drei andere Versicherer, die geben mir eine Normalannahme. Dann nicht einfach die Normalannahme abzuschließen, sondern vielleicht nochmal auf den ersten Versicherer zuzugehen und zu sagen, hey, der Kunde will eigentlich gerne zu euch. Diese drei Versicherer geben mir die Normalannahme. Wenn ihr dieses Votum matchen könnt, mitgeht mit der Normalannahme, stehen die Chancen ganz gut, dass der Kunde bei euch abschließt. Und meine Erfahrung ist, dass in über 50% tatsächlich der Fälle die Versicherer auch bereit sind, sich zu bewegen, wenn sie wissen, der Kunde kommt dann auch tatsächlich und sagen, okay, komm, dann gehen wir da mit, dann passen wir uns dem Votum an.
Wobei ich mich da fast schon wieder aufregen könnte, Jonas, weil du musst ja als Versicherer irgendwo deine eigene Philosophie haben und sagen, das ist die Regel. So arbeiten wir.
Grundsätzlich ja. Deswegen bin ich da mit den Versicherern viel im Austausch und ich höre immer nach, okay, ist sowas gewünscht oder nicht? Und die Antwort ist eigentlich die, sowohl von Risikoprüfern als auch natürlich von den Maklerbetreuern und Co., dass für die das Wissen enorm wertvoll ist, dass sie auch wissen wollen, wo sie vielleicht stark vom Marktstandard abweichen. Ja. Weil viele Versicherer haben das gar nicht auf dem Schirm, dass sie jetzt hier sehr viel strenger sind als Mitbewerber. Heißt, für die ist es auch ganz wichtig, dieses Wissen wiedergespiegelt zu kriegen. Und am Ende bin ich ja auch keinem Versicherer böse, der sagt, du, sorry, aber an dem Ausschluss müssen wir festhalten.
Absolut.
Das ist Unternehmensphilosophie, geht nicht. Vollkommen legitim, aber ich will es für meinen Kunden einfach probieren, weil ich in der Praxis ganz oft schon gemerkt habe, dass es möglich ist.
Gar keine Kritik ist an dir. Ich finde es völlig richtig, dass du es als Makler machst, weil du arbeitest im Kundenwohl. Ich finde es nur schwierig zu sagen, also wir machen Ausschluss XY, aber wenn es die anderen machen, machen wir es auch. Ich war jahrelang kein großer Fan von Verstdiagnose, weil ich das Gefühl hatte, dass zu oft rauskommt, individuelle Anfrage nötig. Ich habe das Gefühl, das ist inzwischen schon deutlich besser geworden. Mhm. Und ich hatte jetzt letztens einen Fall, ich habe eine Rifo im Dezember gemacht. Kundin hat so 4, 5 keine Kleinigkeiten, sondern mittlere Sachen gehabt, wo ganz viele Versicherer gesagt haben, zeichne mir nicht. Es gab zwei Versicherer, die gesagt haben, wir machen sie per Normalannahme und der Job hat auch gepasst. Es ging es ungefähr nochmal ein Vierteljahr, bis die Kundin sich dann entschieden hat, wie hoch die BU-Rentenhöhe sein soll. Also da ging es dann tatsächlich um Preis, ist in der Zwischenzeit mal noch die Treppe runtergeflogen, hat sich den Ellbogen geprellt. Ich hatte einen Arztbericht eingeholt, da steht drin, 6 Wochen dauert, dann ist das Ding wieder stressfrei, keine Bildgebung gemacht, etc. pp. So, ich nochmal beiden Versicherern, die normal gewotet haben, die Rifo eingereicht und gesagt, Kiddies, wollt ihr den Fall immer noch? Ich denke schon. Kam Ausschluss Ellbogen. Dann habe ich mich bei einem Maklerkollegen Christian Fröhlich beschwert. Ja. Sagte, Benne, gibt es eine Festdiagnose ein, da kommt 100% eine Normalannahme raus. Sag ich, nein, niemals kann bei Festdiagnose eine Normalannahme rauskommen, wenn quasi die individuelle Prüfung sagt, Ausschluss, sagt er. Schickte mir einen Screenshot quasi, welche Normalannahme willst du? Ja. Dann habe ich angerufen bei der Versicherung. Ich muss aufpassen, dass ich den Namen nicht sage, weil das war nicht okay. Und sage so, hey, wie kann es denn sein, dass ihr quasi mich individuell schlechter votet, wenn ich es euch erkläre, wenn ich sauber aufarbeite, wenn ihr mehr Informationen habt, die aus meiner Sicht gut sind, wie dieses Online-Tool? Und dann war tatsächlich die Kernaussage, ja, wir mussten bei Verstdiagnose unsere Philosophie ändern, weil sonst kriegen wir kein Geschäft darüber. Sag ich, es kann doch nichts. Also weißt, entweder du hast eine Philosophie und dann ist die im Zweifel für mich bei der individuellen Risikovoranfrage ein Tick besser, weil du mehr Informationen hast und nicht strikt Ja oder Nein sagen musst, wie bei einem Online-Tool, das einfach nur sagt, gab es eine Bildgebung, warst du krankgeschrieben.
Ja, das ist ein harter Wettkampf in diesen Vergleichsrechnern oder halt auch in diesen Risikovoranfrage-Tools, wo die Versicherer immer selbst prüfen müssen, wie stark will ich mich anpassen und will ich da von meinem Standard irgendwo abweichen. Weil es ist auch Fakt, dass zumindest jetzt in einem Vertrieb wie bei uns mit 2000 Vertriebspartnern, wenn ich da dreimal eine Normalannahme habe und eine Versicherung sagt halt, naja, wir würden es uns gerne nochmal sauberer angucken in einer manuellen Prüfung, dass die Vertriebspartner in der Regel einen von den anderen Versicherern abschließen und nicht nur mal die extra Schleife per Mail gehen.
Absolut.
Heißt, ich verstehe das schon irgendwo, dass der Versicherer sagt, okay, vielleicht muss ich mich da auch nochmal ein Stück weit anpassen. In der Praxis erlebe ich es aber eigentlich eher in die andere Richtung, dass schneller geklauselt wird, einfach um halt ein finales Ergebnis zu haben. Mhm. Und auch das ist leider, glaube ich, wird in der Praxis noch oft dann auch zu vorschnell gemacht. Dann habe ich die Ausschlussklausel und andere wollen eine manuelle Prüfung. Und dann wird leider, glaube ich, in der Praxis auch oft abgeschlossen, wenn auch mit Klausel, weil ich kann heute einreichen, ich kann heute den Umsatz machen.
Absolut.
Statt zu sagen, komm, bei denen, die es sich angucken wollen, prüfe ich es nochmal, der ganze Prozess zieht sich länger, aber es ist eigentlich genau der richtige Weg, Letzteres zu machen. Und deswegen ist es halt dann auch gut, dann Spezialisten zu haben. Das kann ich sein, das kannst aber natürlich auch du sein. Du machst ja auch viel Biometriegeschäft, bist da tief im Detail drin. Einfach dieses Wissen zu haben, was ist wirklich möglich und wann muss ich einen Ausschluss auch einfach mal akzeptieren.
Absolut. Und ich glaube, unser Job oder vor allem dein Job ist ja nicht immer ein normaler Name, so lange Refus zu machen, bis die kommt, sondern das bestmögliche Ergebnis, was für ein Kunde drin ist, eben rauszuholen.
Eben. Und gerade in diesen Härtefällen unterscheiden zu können, wann akzeptiere ich einen Ausschluss und wann lohnt sich vielleicht nochmal einen Arztbericht einzuholen. Weil das ist ja alles mit Aufwand verbunden, aber zu wissen, wann kann sich dieser Aufwand lohnen.
Jonas, waren das deine 3 Tipps schon? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm oder kommen noch 2?
Ich würde sagen, das ist der wichtigste Punkt mit den Risikovoranfragen. Ich glaube, sonst als Tipp für den allgemeinen Makler wäre einfach noch der, dass man die richtige Rentenhöhe versichert. Dass man keine Angst hat, auch wirklich eine hohe BU-Summe zu versichern und beim Kunden zu platzieren. Denn meine Erfahrung ist wirklich die, dass der Kunde absolut bereit ist, das zu bezahlen und die Summe zu versichern. Weil der Kunde will ja seinen Bedarf, seine Ausgaben abdecken. Und wenn dann am Ende steht, wir brauchen 3.500 Euro BU-Rente und du hast es dem Kunden sauber erklärt, und das ist meine Erfahrung auch die, dass die das ohne Probleme abschließen.
Ja, das ist einfach nur den Angab setzen. Ja. Wenn du am Anfang mit 1.000 Euro kommst und sagst, kostet 30 Euro, dann bist du tot. Wenn du aber gleich den Angab setzt und sagst, gescheite BU kostet bei dir halt 150, dann macht nicht jeder die für 150, aber dann wird es vielleicht die für 90 und nicht die für 30.
Eben, und dann halt an den richtigen Stellschrauben zu drehen, wie wir es vorhin hatten, also die richtigen Klauseln dann eben im Zweifel rauszustreichen. Aber das Schwierige und das Gefährliche ist ja immer für den Kunden, der denkt dann oft, schwarz-weiß. 2-3 Jahre später denkt er nur noch, BU, habe ich nach Haken rangesetzt oder nicht? Der weiß nicht mehr genau, was er für einen Vertrag hat. Und wenn du jetzt halt eine 1.000er BU platziert hast, dann denkt der Kunde, er ist im BU-Fall abgesichert und hat aber viel zu wenig im Ernstfall. Und das färbt ja auch unglaublich negativ wieder auf deine Beratung am Ende ab, wenn du da solche Schnitzer reinbaust.
Und da bin ich heute schon oftmals wieder an dem Punkt, beziehungsweise nein, ich will es von dir wissen. Wir nehmen jetzt nicht den Studenten, wir nehmen einen 40-jährigen Familienpapa, 2 Kinder, Nettoeinkommen 5.500 Euro. Würdest du sagen, es ist besser, eine BU für 1.000 Euro zu machen oder gar keine BU? Wir haben keine Dynamik, wir haben keine Nachversicherungsoptionen, wir haben 1.000 Euro, weil so günstig wie möglich abgeschlossen.
Ja. Ich würde eine weitere Sache klären, bevor man da eine klare Entscheidung hat, und das ist, naja, was hat die Familie vielleicht auch an Vermögen auf der Seite? Wenn du selber kaum Puffer hast, ergibt es wenigstens die 1.000er BU zu machen, dann bist du oft mit Bürgergeld und Co. kommst du sehr, sehr ähnlich raus, sparst dir aber das Geld für die BU. Hast du jetzt natürlich schon einen gewissen Lebensstandard, würdest du halt aus der BU die 1.000 Euro zum Beispiel kriegen, weil während du halt noch keinen Anspruch auf Bürgergeld hast. Genau. Aber in vielen Fällen ergibt halt dann die 1.000er BU keinen Sinn, weil sie halt auch im Zweifel wieder mit dem Bürgergeld angerechnet und verrechnet wird. Also
Ich finde, es gibt auch diese, ja. Das klar ist jetzt vielleicht nicht immer passend, aber die emotionale Komponente, eben zu wissen, ich habe keinen Schutz oder zu denken, ja, ich habe ja was gemacht und dann irgendwann zu vergessen, dass es halt nicht ausreicht. Ich sag das, ja. Also bei BU ist es eine, nimm Rechtsschutzversicherung zum Beispiel, sage ich immer, es gibt basiskonform Premium-Tarife. Und ich sage jedem meiner Kunden, bevor du den Basistarif nimmst, mach gar keinen, weil du weißt, dass du keine Absicherung hast, wie dass du einen Basisschutz hast, der wirklich nur in 5 von 100 Fällen bezahlt.
Ja, ist so.
Cool. Jonas, ich fand's geil. Wir haben auch wahnsinnig lang geredet. Ich glaube, das wird eine der längsten Podcast-Folgen, die ich jemals gemacht habe. Ich hab Bock.
Hat aber Spaß gemacht, war kurzweilig.
Oder? Ich fand's gut. Ja. Jonas, schön, dass du da warst. Schönen restlichen. Wir haben uns am Feiertag heute getroffen. Wir haben es nämlich geschafft, sowohl das Vorgespräch als auch die Aufnahme auf den Feiertag zu packen, weil Jonas sich gefreut hat, dass sein Terminkalender leer ist und meiner auch. Bei mir lag es daran, dass Soho keine deutschen Feiertage im Kalender drin hat.
Tja. Wir haben es trotzdem gut hinbekommen.
Cool. Jonas, schön, dass du da warst. Makler und Vermittler-Podcast, over and out.
Over and out.